Heute ist mir etwas passiert, was mir in meinen 40 Jahren als Pastor nicht einmal passiert ist. Und zwar war ich mit meiner Predigt heute früh um 2 Uhr fertig und habe vergessen, Save zu drücken. Das ist mir wirklich in 40 Jahren nie, nicht einmal geschehen. Heute ist es geschehen. Ich habe mir gedacht, Gott hat einen guten Humor, good sense of humor. Und ich habe mir gedacht, die armen Leute, entweder ist die Predigt 5 Minuten lang oder 50. Also ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt ausgeht. Das Einzige, was ich noch habe, sind meine Folien. Also Predigt von den Folien und meine Notizen, die ich vor einer Woche gemacht habe. Und hoffentlich passt das irgendwie zusammen. Heute geht es um das Gemeindeleben. Und wie ihr wisst, ist das Gemeindeleben unter uns nicht immer das, was es sein sollte, oder? Wir sind oft eine Enttäuschung für die andere Person. Und vielleicht seid ihr enttäuscht mit manchen Leuten in der Gemeinde oder manchmal sind andere Leute enttäuscht mit dir. Das kann gut möglich sein. Gemeindeleben. Wir leben es nicht Sonntagmorgen, also sehr wenig, muss ich dazu sagen. Wir sitzen wie in einer Schule und hören jemand zu, der redet. Also möchte ich euch auffordern, heute früh etwas anders zu machen. Und zwar etwas vielleicht, das ihr aus der römisch-katholischen Kirche kennt. Ich möchte gerne, dass ihr aufsteht und einander begrüßt und einfach sagt, ich bin froh, dass du da bist. Wäre das eine Möglichkeit? Also, bitte. Ja, gut, so, gut habt ihr es halt gemacht. Super. Schön, dass du bist. Gut, dass du bist. Die ersten 5 Minuten sind geschafft. Halleluja. Fühlt sich das ein bisschen anders an, wie normal? Ja, ihr habt mit jemandem gesprochen, jemand hat mit euch gesprochen. Vielleicht fühlt ihr euch ein kleines bisschen besser. Für manche von euch, ihr wolltet das überhaupt nicht. Ihr denkt euch, lass mich allein, ich bin heute nicht gut drauf oder ich will das überhaupt nicht. Aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben und vielleicht, dass ihr ein anderes Erlebnis hattet wie normal. Es geht um eine Passage, eine Passage im 1. Thessaloniker heute. Die kennt ihr wahrscheinlich, viele von euch. Wir fangen an und schauen uns erstmal den ganzen Thessalonikerbrief ganz kurz im Überblick an. Und ihr seht, die Passage, die wir heute haben, hat zu tun mit Leitung wie auch mit Gemeinschaft. Übersichtlich eigentlich persönliche Anliegen im 1. bis 3. Kapitel. Der Paulus schreibt, was los ist. Er hat diese Gemeinde in seiner zweiten Missionsreise gegründet, musste fliehen, ist dann runter nach Korinth und wollte wissen, wie geht es der Gemeinde und hat Timotheus wieder zurückgeschickt, um rauszufinden, was los ist. Und Timotheus ist dann wieder gekommen und hat ihm in Korinth über diese Gemeinde erzählt, was alles los ist, was die Leute tun, auch die Probleme, die es dort gab. Und Paulus schreibt jetzt 2 Briefe, dies der erste, an diese Gemeinde und spricht über die Dinge, die er erfahren hat, dass er sehr dankbar ist, dass sie alle Leute lieben und so weiter und so fort. Und die praktische Anleitung hier im Kapitel 5, Verse 12 bis 22, ist erstens, dass man der Kirchenleitung Respekt schenken sollte und zweitens, dass man, wie man miteinander in der Gemeinde umgehen sollte. Also gehen wir mal dorthin. Wir schauen uns erstmal 12 und 13, Verse 12 und 13 an. Und lasst mich das lesen. Ihr könnt es ja selber lesen. Wir bitten euch, Brüder, schätzt diejenigen, die fleißig unter euch arbeiten. Das ist die gleiche, das sind die gleichen Verse, die euch im Herrn führen und euch lehren. Schätzt sie besonders und liebt sie wegen ihrem Dienstes. Circa 50 nach Christus hat Paulus diese Gemeinde gegründet. Und er war der erste Leiter. Er war ein Pharisäer. Er konnte das meiste im Alten Testament auswendig. Er war ein Gelehrter und konnte gut, mehr oder weniger gut predigen. Und jetzt musste Timotheus neue Leiter einsetzen, die vielleicht noch relativ junge Christen waren, die vielleicht nicht im Alten Testament sich gut auskannten oder nicht das gleiche Wissen hatten. Und Paulus hat auch den auferstandenen Jesus mindestens einmal gesehen und von ihm seine Lehre bekommen. Und er konnte lehren in einer Art und Weise, die vielleicht kein anderer Mensch seitdem tun konnte. Und jetzt müssen neue Leute eingesetzt werden in der Leitung. Und die konnten nicht sein wie der Apostel Paulus. Die Erwartung war vielleicht, dass sie genauso das Wissen hatten und so weiter. Aber jeder Mensch ist einfach unique, einzigartig und keiner kann sein wie der Vorausgänger. Wenn jetzt jemand hier in unsere Gemeinde neu in die Leitung kommt, was wäre die Erwartung? Was wäre die Erwartung? Ich habe geschrieben, perfekte Leiter gibt es nicht. Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, wenn wir uns überlegen, was wir von einem Leiter überhaupt wollen. Wenn er predigen tut oder sie predigen tut, dann sollte das 25 Minuten maximal tun. Die Predigt soll tiefgreifend, geistreich, relevant, humorvoll, aber auch ernst und frisch und aufschlussreich und motivierend sein. Jedes Mal. Relevant. Genau, danke. Da ist noch was. Relevant. Kirchenleiter sollen immer in der Kirchengemeinde aktiv sein, am besten 12 Stunden am Tag, dass man sie anrufen kann, und sie sollen aber auch daneben vollzeitig arbeiten, sie sollten ein schönes Auto fahren, sie sollten, falls verheiratet, eine ideale Ehe führen, ihre Kinder sollen sich tadellos benehmen, sie sollen jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, sind schlank, fit, gut aussehend, makellos gekleidet, leben in einem schönen Haus, sind aber mit einem sehr niedrigen oder gar keinem Lohn zufrieden. Sie leben ein perfekt ausgewogenes Leben, sind immer verfügbar, machen 5 Hausbesuche jede Woche, sie lächeln ständig, ja, sind nie schlecht gelaunt, nie, haben einen großartigen Humor und freuen sich über jede Kritik, die sie erhalten. Sie sind 29 Jahre alt, haben aber 40 Jahre Lebenserfahrung. Sie können sich gleichermaßen gut mit Säuglingen, Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, diejenigen, die im Mittelalter sind, wie auch mit Senioren identifizieren. Sie machen Kinder- wie Jugendarbeit, besuchen die Älteren in der Gemeinde und geben Discipleship Courses, Jüngerschaftskurse. Sie sind bei allen kirchlichen Veranstaltungen dabei, wie auch bei jeder Gemeindesitzung, jeder Hochzeit, Beerdigung, Taufe und so weiter. Sie sind charismatische und visionäre Anführer, aber voller Demut. Sie sind ausgezeichnete Evangelisten, widmen ihre ganze Zeit auch der Jüngerschaft und so weiter. Perfekte Leiter gibt es nicht. Der perfekte Leiter ist immer beim Beten, ist ein großartiger Seelsorger, hat Weisheit und Einsicht, um alle Probleme und Konflikte zu lösen, ist emotional stark, kann bei jeder Gelegenheit moderieren, was ich überhaupt nicht kann, sind administratorisch, administrativ, Also, kompetent und auf dem Computer ein Genie. Wenn du gewisse Erwartungen hast, das heißt, du sollst schon Erwartungen haben von der Leitung, in der Kirchengemeinde, im 1. Timotheus, in dem Titus, wird über Gemeindeleiter geschrieben und was die Qualifikationen für diese sind. Man sollte schon irgendwelche Erwartungen haben, aber für, man muss auch sagen, man soll sie bleiben lassen. Man wird immer von einem christlichen Leiter enttäuscht, wenn man meint, er soll perfekt sein oder sie soll perfekt sein. Weil jeder Mensch fehlerhaft ist. Jeder Mensch ist verletzlich. Also schreibt Paulus den Christen in Thessaloniki, dass sie ihre Leiter, obwohl nicht gelehrte Apostel, wie er selber, schätzen sollen und lieben sollen. Weiter beschreibt er, wie die Gläubigen in der Kirche sich gegenseitig verhalten sollen. Und am Ende des 13. Vers, da gehen wir jetzt zur nächsten Folie bitte, fängt er an, dies zu beschreiben mit dem Satz, lebt in Frieden miteinander. Lebt in Frieden miteinander. Ich muss meine Folien hier nachfolgen. Wir mahnen euch, Bruder, habt Geduld mit allen, sorgt dafür, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Stattdessen bemüht euch immer einander und allen anderen Menschen Gutes zu tun. Tja, Paulus schreibt etwas sehr Ähnliches im Römerbrief, im 12. Kapitel. Vieles von dem, was er jetzt hier sagt, sagt er dort auch. Und wenn wir das vergleichen, dann sehen wir, wie oft dieses Thema, diese Themen vorkommen. Das Gleiche ist im Galaterbrief im 5. Kapitel, die Frucht des Heiligen Geistes. Und ich habe da eine Tabelle zusammengestellt, ich will nur ganz kurz drauf schauen. Ich glaube, das ist die nächste Folie. Kann man eigentlich nicht lesen, oder? Doch, kann man lesen. Ja, in dieser Tabelle seht ihr das Nebeneinander von diesen drei Passagen aus drei Briefen des Paulus. Und es wiederholt sich immer die gleichen Themen, Frieden, Liebe und so weiter, Geduld, Vergebung, Freude und so weiter. Ich habe schon noch ein paar Notizen, aber... Also sind diese Themen wichtig für ein Miteinander. Gehen wir wieder zurück zum 1. Thessaloniker, das ist jetzt die nächste Folie, gehen wir einfach eine weiter. Ach, die Lehre Jesus, überhaupt nicht hier vorhanden. Die Lehre Jesus spiegelt eigentlich diese Charakterzüge. Ihr kennt, wer von euch kennt die Bergpredigt zum Beispiel? Habt ihr die Bergpredigt gelesen? Ja, einige von euch. Wenn ihr die Bergpredigt liest, dann vergleicht mit den Briefen von dem Paulus, seht ihr auch, dass da ziemlich viel Resonanz ist. Jesus gibt die gleichen Anweisungen, ja, in gewisser Weise, wie der Paulus auch. Gehen wir zur nächsten. Wir sind jetzt wieder zurück im 1. Thessaloniker und genau, ich mache weiter irgendwie. Irgendwo. Lebt in Frieden miteinander. Was wollte ich da sagen? Was ist der Unterschied zwischen Frieden und Unfrieden? Ich glaube, wenn wir immer nörgeln und beklagen und uns über irgendwas schimpfen oder über irgendjemand schimpfen, dann ist das genau das Gegenteil wie Frieden. Frieden heißt, dass wir einander, wie das schon gesagt wurde, dass wir einander akzeptieren, so wie wir sind. Nicht, dass wir die Sünde akzeptieren, aber dass wir einander akzeptieren und lieben und kennenlernen und schätzen. Wir sollten nichts tun oder sagen, was Spaltung produzieren könnte. wie unseren eigenen Willen immer durchsetzen wollen oder die andere Person einfach nicht akzeptieren, abschreiben, nicht helfen. Habt Geduld mit allen. Das ist, glaube ich, einer der schwierigsten Dinge. Wenn mich jemand verletzt oder wenn mich jemand aufregt oder wenn mich jemand irgendwie irritiert, dann ist das Natürliche, diese Person abzuschreiben und aus meinem Leben zu nehmen. Ganz natürlich. Wenn dich jemand reizt, wenn dich jemand ärgert, wenn dich jemand, wenn du die Person nicht magst, was ist das Einfachste? Du sagst, ich habe nichts mehr mit der Person zu tun. In einer Gemeinde kann das auch passieren. Und wir, der Paulus sagt, wir sollen geduldig sein miteinander. Ist das schwierig? Was meint ihr? Nicht immer, aber von Zeit zu Zeit ist das auch nicht leicht. Wir tratschen, wir klagen, wir beschweren, wir nörgeln. Jeder von uns hat seine Macken. Jeder, manche schlimmer wie andere. Aber ein Miteinander kann nur bestehen, wenn wir Geduld haben und vergeben. Sorgt dafür, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Also es geht hier um Rache. Das Natürliche, das Menschliche ist, dass wir, wenn uns jemand wehtut, dass wir zurückschlagen wollen. Oder? So, wenn jemand etwas sagt, was mich stört, dann sage ich etwas, um diese Person zu stören. Wenn jemand etwas sagt, was mir wehtut, dann sage ich etwas, was der Person wehtut. Vielleicht kennt ihr das. Ich kenne es zu Genüge. Man wird defensiv. Meine Frau sagt etwas, mich stört das und ich gehe auf die Attacke. Und dann reagiert sie und dann reagiere ich und dann ist es nicht mehr schön. Gott sei Dank haben wir auch Humor, meine Frau und ich, und lachen oft miteinander, was den Verletzungen manchmal hilft, dass sie nicht ganz so wehtun. Bemüht euch immer einander und allen Menschen Gutes zu tun. Ja, es ist sehr viel leichter, einfach auf mich bezogen zu leben, einfach mich nicht zu kümmern, ob es anderen Leuten gut geht oder nicht. Ich kann ganz gut auf mich, nur auf mich bezogen leben und überhaupt nicht mich kümmern, was mit anderen Leuten los ist. Das geht ganz einfach. Kannst du das auch? Jo. Einfach auf dich bezogen, einfach was will ich jetzt, was muss ich tun, damit es mir gut geht, was sind meine Wünsche, meine Träume, die Dinge, die ich einkaufen will, das ist alles gut, aber wenn es zu jemand anders kommt, da brauche ich mich nicht kümmern. Das ist nicht meine Sache. Vielleicht ist das ein Sozialfall oder vielleicht ist es jemand, der gewisse Probleme hat, physisch, mental, emotional, finanziell. Was für andere Probleme gibt es noch? Auf alle Fälle, ich kann das einfach ignorieren. Es ist sehr leicht. Aber wie lebt man jetzt so ein Leben? Weil so leben mit Geduld und ohne Rache und immer das Gute für andere tun, ist nicht leicht. Woher kommt das? Weil meine natürliche Seite, meine menschliche Seite, will so nicht agieren. Es gibt, gehen wir zur nächsten Folie bitte. Ah ja, das ist das, was ich normalerweise tun will. Im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 19, dieser Stolz, diese Rachesucht, das ist dieser Jähzorn, das ist das Menschliche. Gehen wir zur nächsten bitte. Es gibt ein Vers im Psalm 1, der spricht über einen Mann, der wie ein Baum ist, der an einem Bach gepflanzt ist und in seiner Zeit Frucht hervorbringt. Das ist jetzt in einer Region, die sehr wasserarm ist, und der Mann schreibt über einen Baum, der blüht, der richtig gedeiht und der viel Früchte, vielleicht Datteln, hervorbringt. Aber nur, weil er in der Nähe von einem Fluss ist, einem Bach, und die Wurzeln können von diesem Bach Wasser holen. Jesus schreibt im Johannesevangelium, im 15. Kapitel, dass er der Weinstamm ist und wir sind die Reben und wir können nur Frucht, und wir sollen viel Frucht hervorbringen, wenn wir an ihm fest attached, what's attached, come on, fest verbunden sind, angewachsen sind. Weil wir unsere Kraft, die wir bekommen, um das Leben zu leben, wie Gott es will, kommt von Jesus. Und dann wieder im Galaterbrief diese Frucht des Heiligen Geistes. Der einzige Grund, warum wir diese Frucht hervorbringen, ist, weil wir mit dem Heiligen Geist verbunden sind, weil er in uns wohnt. Also es gibt eine Quelle, die uns hilft. Helft? Hilft? Helft. Oder? Egal. Die uns hilft, das zu tun, was Gott will. So zu leben, wie Gott es will. Geduld miteinander zu haben. Gutes anderen zu tun und so weiter. Es gibt diese Quelle, aber wir müssen verbunden sein mit ihr. Und es kann auch sein, dass wir uns abnabeln. Zum Beispiel im Thessalonikerbrief schreibt Paulus, wir können den Heiligen Geist, you can quench him, du kannst ihn auslöschen in deinem Leben. Genau in ein paar Versen danach sagt Paulus, do not quench the Holy Spirit. Lisch den Heiligen Geist nicht aus. Weil das ist möglich. Obwohl er in dir ist, kannst du ihn absäbeln, indem du nicht auf ihn hörst, indem du nicht betest, indem du keinen Kontakt mit Gott hast. Ich möchte mal fragen, aber ehrlich, ihr müsst jetzt ehrlich antworten. Nicht laut, aber ihr müsst ehrlich antworten. Wie viele von euch geht, sagen wir mal, durch eine Woche, ohne einmal zu beten? Answer that inside. Wie viele von euch denken oft den ganzen Tag nicht einmal an Gott? Wie viele von euch könnten eigentlich funktionelle Atheisten sein, obwohl ihr an Gott glaubt? Es ist möglich, den Heiligen Geist auszulöschen. Wie schaut es bei dir aus? Gehen wir weiter. Zur nächsten, bitte. Ah ja, jetzt gehen wir weiter zu den nächsten Versen. Und es steht: Freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, seid dankbar in jeder Situation oder dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch, die ihr in Christus Jesus seid. Freut euch zu jeder Zeit. Ich freue mich über Dinge, die gut gehen. Ich freue mich, wenn ich etwas kaufen kann, was ich mag. Ich freue mich, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die ich mag. Ich freue mich, wenn das Leben gut ist, wenn die Sonne scheint. Aber was ist, wenn dem nicht so ist? Wenn meine Frau Krebs kriegt? Wenn meine Kinder keinen Job finden? Was ist dann? Gibt es da noch Freude? Verfalle ich in Depressionen? Das ist eine gute Frage. Hier sagt Paulus, freut euch zu jeder Zeit. Freut euch zu jeder Zeit. Auch when the circumstances, die Umstände nicht gut sind. Haben wir Beispiele von Leuten, wo die Umstände nicht gut sind, die sich dennoch freuen und eine Freude haben und dankbar sind? Hier sind ein paar Beispiele. Ich weiß gar nicht, wie man den letzten Namen, Vujicic, Nick? Auch wurscht. Auf jeden Fall ein Mann, der ohne Arme und Beine geboren wurde, als Kind gemobbt wurde, tiefe Depressionen hatten, wollte sich sogar umbringen oder hat versucht, sich umzubringen und hat sich dann bekehrt. Und als Christ hat er eine solche Freude in seinem Leben. Er schwimmt, er hat geheiratet, hat 4 Kinder, schreibt, gibt Vorlesungen und ist ein Beispiel von jemandem, der mit sehr wenig sehr viel macht und eine unglaubliche Freude hat. Wir haben, die meisten von uns, 2 Arme und 2 Beine, sind aber nicht dafür dankbar. Wir nehmen das einfach für selbstverständlich. Joni Erickson Tada, vielleicht habt ihr von ihr gehört. Mit 17 Jahren hat sie einen Kopfsprung ins Wasser gemacht und hat sich den Halswirbel gebrochen und ist seitdem a quadriplegic, also ein Querschnittgelähmter, der die Hände und die Füße nicht benutzen kann. Und dennoch ist sie eine Künstlerin, eine Musikerin, eine Autorin. Sie hat auch geheiratet und strahlt eine Freude aus, die uns oft fehlt, obwohl wir so viel haben. Und vielleicht ist es das, vielleicht haben wir zu viel. Vielleicht haben wir zu viel. Und wir nehmen das einfach als selbstverständlich und wir jammern nur, weil wir nicht alles haben, was wir wollen. Freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass. Das heißt nicht, dass wir immer im Kopf mit Gott reden. Beten übrigens ist nur reden mit Gott. Aber schon mehr als wie einmal im Jahr. Betet ohne Unterlass. Wenn Jahwe dein Gott dich in das Land bringt, wenn du isst und satt wirst, dann achte darauf, dass du Jahwe nicht vergisst, der dich aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Das war eine Mahnung für die Israeliten, wenn sie das Land eingenommen haben und es geht ihnen gut im Land, dass sie dann nicht Gott vergessen. Und ich glaube, für viele westlichen Christen, es geht uns viel zu gut. Wir brauchen Gott nicht mehr. Wir beten auch nicht zu ihm, weil wir alles haben, was wir wollen, was wir haben wollen. Uns geht es einfach so gut und das Einzige, was wir können, ist, wir können uns beklagen, anstatt zu danken. Sei dankbar in jeder Situation. In jeder Situation. Wie gesagt, ich habe Freude, wenn die Dinge gut gehen. Ich bin dankbar, wenn ich bekomme, was ich will. Dann bin ich dankbar. Die Frage ist, wie oft bin ich dankbar? Wie oft ist mir bewusst, dass auch mein Essen ein Segen Gottes ist? Dass meine Kleidung, meine Kinder, mein Haus, mein Auto, alles, was ich besitze, alles, was ich bin, eigentlich von Gott geschenkt und gegeben wurde und wird. Es gibt einen Kreislauf, vielleicht seht ihr den. Gebet, dann Danksagung. Übrigens, wenn wir beten, beten wir oft nur eine Liste von Wünschen, die wir wollen. Gott, tu das für mich und das für mich, das für mich, das. Der ist wie ein Laden. Und wir klopfen an, nur weil wir was wollen. Wenn du einen Freund hast, der dich nur kontaktiert, wenn er etwas von dir will, wie lange geht das gut? Irgendwann kommt dir in den Gedanken, ja, der nützt mich ja nur aus. Und du machst der Freundschaft ein Ende. Was ist es, wenn wir eine Beziehung mit Gott haben, wo wir nur immer fragen, Gott, gib mir das, Gott, gib mir das, heil die Person und wie auch immer. Das ist keine Beziehung. Also wenn wir beten, sollten wir eigentlich die meiste Zeit Gott danken für alles, was es ist, was es gibt in der Früh, dass man aufwacht, dass die Sonne scheint, dass man eine Arbeit hat oder dass man in die Schule geht oder studieren kann oder einfach, dass man Familie hat, dass man immer dankbar ist. Das verwandelt das Herz. Das bringt eine Zufriedenheit. Freude ist so ein, für mich ist Freude so it's a nebulous term. Was bedeutet Freude überhaupt? Freude hat damit zu tun, dass ich zufrieden bin mit der Situation, wie sie gerade ist, ob gut oder schlecht. Dass ich zufrieden bin. Und diese Zufriedenheit ist, was mir Freude schenkt und Frieden gibt. Zufrieden sein, dankbar sein. Dankbarkeit leads to contentment. Also, Dankbarkeit bringt Zufriedenheit. Und Zufriedenheit bringt Freude. Und Freude gibt uns die Kraft, mit anderen Menschen so umzugehen, wie Gott es will. So schwierig es auch erscheint. Es gibt einen Spezialisten in Dankbarkeit in den Staaten, einen Professor, der hat so many Bücher geschrieben und okay, my mind is completely in English right now, so it's really difficult for me to preach in German. So he did a whole bunch of studies on gratitude. And he found out that people who keep a gratitude journal, a daily gratitude journal, are transformed. Diejenigen, die ein tägliches Journal, Dankbarkeitsjournal, danke, die das geführt haben, die haben sich total verändert als Leute. Also über längere Zeit hinweg. Es hat sie total verändert. Die nächste Folie bitte. Jeder Tag enthält etwas Gutes. Dennoch wird der Tag schlecht, wenn wir nur noch nach dem Schlechten suchen. Wo habe ich das gehört? Gott wohnt in zwei Plätzen. Theologisch nicht korrekt, aber in zwei Plätzen. Erstens im Himmel und zweitens in einem dankbaren Herzen. Vielleicht erinnert ihr euch an das. Man kann auch sagen, dass Gott nur dann wirkt, wenn wir dankbar sind in unserem Herzen. Letztlich, Robinson Crusoe, Daniel Defoe wrote this book when? 17 something. 1700 noch was hat Daniel Defoe dieses Buch geschrieben und es beschreibt, wer hat es gelesen? Okay, was beschreibt es? Es beschreibt, wie der Titelheld, was passiert? Genau, das Schiff geht unter und er ist gerettet auf einer einsamen Insel ganz allein. Und als er dort ankam, machte er zwei Listen. Eine, was Gutes und eine, was Schlechtes. Ja, er hat Schiffbruch erlitten, aber er ist am Leben. Ja, seine Kleider sind zerschlissen und er kann keine neue bekommen, aber das Klima ist warm. Er hat keine Waffen, um sich zu verteidigen, aber es gibt keine wilden Tiere auf der Insel und so weiter. Für jedes Ding, was schlecht war, hat er auch eine gute Seite gefunden. Er findet eine Bibel, fängt an, die Bibel zu lesen, bekehrt sich, wird Christ und seine, wie hat er die Insel genannt, die verfluchte Insel oder die sowas Ähnliches, wird dann seine geliebte Insel genannt. Fragen zum Nachdenken, mit denen will ich dann euch lassen. Gibt es eine perfekte Kirchenleitung? Nein. Einen perfekten Kirchenleiter? Nein. Gibt es einen perfekten Christen? Nein. Bist du perfekt? Nein. Gott segne euch. Amen.